Willkommen zum ersten Metronaut-Podcast, der Podcast von metronaut.de. Ich bin hier im Studio mit Karl-Heinz Kornblum. Mein Name ist Jonathan Nebel.
Und Länder, 8 Monate haben wir jetzt gemeinsam recherchiert und uns ein Konzept überlegt für diese Sendung. John?
Ja, 8 Monate und die letzten 6 Wochen war Karl-Heinz die ganze Zeit unterwegs. Er hat geschaut, er war in den Archiven, er war überall, um eben die Themen dieser Sendung detailliert und gut auszuarbeiten. Eine Sache, die natürlich immer wichtig ist, wenn man das startet, wir brauchen prominente Gäste und wir haben die hohe Priesterin des Podcasts, die Frau, die seit mehreren Jahren aktiv ins Internet spricht und große Erfahrung hat. Hier ist Angela Merkel, hier bei uns im Studio. Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin.
Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass John und ich jetzt sagen, wir machen einen Podcast. Wie gehen Sie damit um? Fürchten Sie die Konkurrenz, die Ihnen jetzt auf diesem Feld blüht, dass Sie seit langer Zeit so alleine bestimmen?
Nein, erstmal macht es natürlich Spaß. Dann merkt man, dass es etwas Neues ist. Und wie bei allem Neuen gibt es Dinge zu beachten. Und das Internet ist natürlich auch kein rechtsfreier Raum.
Ein gutes Stichwort, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Welche Empfehlungen geben Sie uns mit auf den Weg? Was müssen wir beachten?
Ja, das müssen wir jetzt gemeinsam auch in der Gesellschaft in einer Diskussion bestimmen. Es darf kein rechtsfreier Raum sein. Es kann ja nicht sein, dass im Internet ausgerechnet gar nichts gilt. Auf der anderen Seite darf man die Möglichkeiten des Internets nicht zu sehr einschränken von vornherein.
Ja, Sie sagen schon Möglichkeiten. Uns geht es natürlich eindeutig um den gesellschaftlichen Einfluss. Was denken Sie, wie stehen da unsere Chancen? Wird der Metrolaut-Podcast gesellschaftlichen Einfluss ausüben können?
Ich glaube auf jeden Fall. Wir werden alte Kommunikationswege nicht mehr so nutzen. Gerade bei der jungen Generation sieht man das ja auch schon. Das heißt also, interaktiv kann viel besser und viel schneller gearbeitet werden. Und die Bürgerinnen und Bürger, die daran sich beteiligen wollen, werden mehr Mitbestimmung bekommen.
Das freut uns sehr. Das ist ein positives Wort, das Sie uns mitgeben auf den weiten Weg, auf der Datenautobahn, auf diesem neuen Medium, das wir hier beackern. Und ich freue mich einfach, dass wir diese prominenten Gast hier heute haben konnten. Danke, Frau Merkel. Wir freuen uns, Sie bald wieder in unserem Studio begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Nun, das heutige Thema.
Ja, ich trinke noch mal kurz einen Schluck. Das heutige Thema.
Ja, hier machen sich die 8 Monate Vorbereitung bezahlt. Das heutige Thema ist der Jugendmedienstaatsvertrag.
Jugendmedienschutzstaatsvertrag, sehr kompliziertes Wort.
Ich glaube, wie oft wurde das falsch gemacht in den letzten Wochen? Also der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, ein Gesetzeswerk, das uns sehr viel Freude bereitet hat. Und wir wollen darüber reden, nicht nur über diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag und die Weise, wie hier abgestimmt wurde und welche Begründungen für Abstimmungen gemacht wurden, sondern wir wollen insgesamt auch darüber reden, was in der parlamentarischen Demokratie eigentlich so falsch läuft, um das mal gleich so hart anzukündigen.
Ja, ohne Frage. Also vielleicht sollten wir dafür einmal ganz kurz, wir wollen das am Beispiel Berlins machen und der Abstimmung, das Abstimmungsverhalten, was dort gezeigt wurde, das ist ja jetzt tagesaktuell, kann man tatsächlich sagen. Es ist gestern passiert. Wir haben also diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Er stammt aus der Feder von Kurt Beck.
Ehemals Vorsitzender der SPD, dann kläglich gescheitert.
Ja, man ist nicht besonders gut mit ihm umgesprungen und man könnte den Eindruck gewinnen, dass die SPD da jetzt auch, nachdem sie ihm schon so oft in den Rücken gefallen ist und so böse das Messer mehrfach nachgestochen hat im Rücken, ihm jetzt nicht erneut in die Parade fahren möchte. Das heißt, die SPD-Position ist ganz klar, man möchte diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag durchbekommen.
Ich bin da nicht so überzeugt von der Theorie, dass es um Beck geht, der geschützt werden soll, weil Beck ist eh auf verlorenem Posten eigentlich schon. Ich glaube eher, das ist sowas wie bei Türstehern, die Leute nicht reinlassen und dann nicht mehr da wegkommen von ihrer Entscheidung. Was man mal angefangen hat, das muss man durchziehen. Das ist so eine Logik, die dahinter steckt einerseits. Andererseits glaubt die SPD, glaube ich, wirklich an dieses Gesetz, also teilweise zumindest. Und ich weiß nicht, inwieweit Beck da noch die große Rolle spielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Begründung eigentlich so zieht, dass die SPD dieses Gesetz jetzt durchpeitscht, um Kurt Beck
Ein Bärendienst zu
erweitern. Ein Bärendienst.
Nein, da hast du natürlich recht. Es geht auch um das eigene Gesicht, was da nicht verloren werden soll. Ne? Und das ist ja auch das, worauf wir am Ende hinaus wollen. Es geht gerade in dieser Entscheidung sieht man ganz klar die Parteienstruktur, die Fraktionsstruktur und wie da zusammengehalten werden soll. Um das jetzt vielleicht die Situation in Berlin nochmal zu rekapitulieren, was haben wir da beobachtet? Die netzpolitische Gemeinde hat sich sehr stark gegen diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag ausgesprochen. Insbesondere der von der SPD gestellte Experte in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, Alva Freude, hat sich da...
FDP?
Nein, der ist von der SPD gestellt.
Wirklich?
Ja. Alva Freude ist von der SPD, ja. Also er ist nicht von der SPD, aber er wurde von der SPD in die...
Achso, Padelun ist für die FDP drin.
Echt?
Ja.
haben sich also, die netzpolitische Gemeinde hat sich sehr stark dagegen ausgesprochen. Es geht im Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wenn man das jetzt nochmal ganz kurz für die Hörer rekapitulieren darf, darum, dass im Prinzip Regelungen, die im Rundfunk gelten zum Jugendschutz, die Jugend muss geschützt werden vor nackten Busen, vor Schimpfwörtern, vor bösen Dingen im Internet, im Rundfunk und auch im Internet. Und was also letzten Endes vorgeschrieben werden soll im Jugendmedienschutzstaatsvertrag, ist eine Alterskennzeichnung für Internetangebote. Und damit einhergehend eine Zugangssperre für die jeweils ausgeschlossene Altersgruppe. Also es soll die...
Ist es dann so wie bei Pornoseiten, dass ich da so eine Art Alterscheck machen muss, oder...
Genau, also es soll insbesondere bei Pornoangeboten natürlich verhindert werden, dass Kinder sehen, wie man Kinder macht. Und
wobei man darüber streiten kann, ob man das in Porno sieht.
Aber das sei dahingestellt. es gibt diese Altersstufen, die da vorgegeben werden, 6, 12 und 18 Jahre.
Also wie im Kino.
Wie im Kino. Es ist, also man lehnt sich da durchaus an diese Stufen der FSK an. Und im Jugendmedienschutzstaatsvertrag soll eben festgelegt werden, dass Sperren implementiert werden, um das zu verhindern. Das soll einerseits also clientseitig, dass also Eltern bestimmte Filterprogramme auf ihrem Computer installieren für ihre Kinder, die über bestimmte Meta-Tags erkennen, dass eine Website eben dem gewünschten oder dem gegebenen Alter nicht entsprechen und daher den Zugriff verhindern. Es soll natürlich auch dann, wenn man diese Kennzeichnungen und diese Systeme nicht unterstützt, das sind also bestimmte Metatexte, die in die Seite eingebunden werden, wenn man die nicht unterstützt, dann ist man an Sendezeiten gebunden.
Aber könnte ich mir dann einfach reinschreiben, okay, schreiben wir uns rein, bei Metronaut ist ab 18 und sind fein raus.
Ja, also das ist insbesondere ein Diskussionspunkt immer, weil Metronaut ja die Leute wissen ja nicht, dass wir eine Riesenkohle damit machen. Man geht davon aus, dass das ein nicht kommerzielles Angebot ist. Und genau in diesem Fall wären wir eben nicht gezwungen, eine Alterskontrolle zu machen, sondern für uns würde genau diese Sache mit der Sendezeit eher ansprechen. Also wenn wir...
Aber wie sieht es aus mit der Sendezeit? Also ich gehe von New York ins Internet und bin 6 Stunden vorher dran und es ist dann 18 Uhr bei mir und in Deutschland 22 Uhr, dann darf ich rauf? Oder ist das jetzt dreimal um die Ecke gedacht?
Das ist genau das Problem, über das sich niemand Gedanken gemacht hat. Ja, also dass insbesondere dieses Gesetz soll nur für Deutschland oder kann natürlich nur für Deutschland gelten, weil Deutschland leider immer noch nicht den Punkt erreicht hat, den die Regierung so gerne erreicht hätte oder erreichen würde, den jede Regierung der Welt so gerne erreichen würde, das gesamte Internet zum Intranet machen zu können. Es gilt natürlich nur für deutsche Angebote und da geht natürlich dann auch eine Anbieterflucht, wird damit einhergehen natürlich. Also wer ein nicht in deutscher Sprache beziehungsweise nicht auf deutschen Servern stattfindendes Angebot hat.
Geht es um Server oder Domains? Kann ich jetzt einfach sagen, metronaut.de, dann bin ich bei der DENIC und dann habe ich das Problem, dass ich irgendwie da nur noch um 22 Uhr bloggen darf? Oder muss ich einfach nur von Hetzner zu irgendwo anders hinwechseln?
John, das ist genau das Problem, über das sich, glaube ich, noch niemand so richtig Gedanken gemacht hat.
Also ich könnte das Ding woanders hinstellen, bin raus und die ganzen Pornoseiten aus Belgien und der Rest der Welt sind weiterhin abrufbar für die Kinder, die geschützt werden sollen.
Das auf jeden Fall. Also eine amerikanische Seite unterliegt diesem Gesetz oder diesem Staatsvertrag natürlich nicht. Und das heißt, man kann also auch nur die deutschen Internetangebote regulieren. Was diese privaten Seiten angeht, scheiden sich im Moment die Geister. Es wird einerseits gesagt, die aktive Kennzeichnung über Metatext und so ist nur für kommerzielle Anbieter vorgesehen. Trotzdem kann es natürlich, darüber ist man sich einig, nicht sein, dass private Anbieter sich da einfach drum herum. Frau Merkel ruft schon wieder an.
Frau Merkel ruft schon wieder an, sie will.
Ja, die hat was vergessen hier.
Ja, geht es um Server oder Domains?
Das ist unklar. Also es ist eine weitere Frage, die nicht zu beantworten ist, weil man sich eben keine vernünftigen Gedanken gemacht hat über genau solche Fragen. Ich denke, was das Beste wäre, worüber man die Leute festnageln könnte, wäre wahrscheinlich das Impressum. Drauf geschissen, wo der Server steht. Deutsches Impressum, deutsches Recht, unter dem veröffentlicht wird.
Okay, das heißt, um darum rumzukommen, hole ich mir einfach ein anderes Impressum und melde das Ding woanders an. Wäre eine Variante. Es geht natürlich nicht, also ist natürlich Quatsch und idiotisches Gesetz, einfach nur zu umgehen, indem ich mich in eine Grauzone bewege oder begebe. Was ist der Hauptkritikpunkt an dem Gesetz? Ist einfach, dass es unklar ist und dass Fernsehen auf Internet umgemünzt wird, weil Kurt Beck keine Ahnung hat, wie Internet funktioniert.
Ich denke, das ist der zentrale Kritikpunkt. Und man sieht also diese Überlegungen, Zugangssperren und was eben dann auch zur Debatte steht, sind tatsächlich Sendezeitbeschränkungen, nicht wahr? Also, dass man sagt, wenn du das ab 18 machst und du hast keinen ernstzunehmenden Zugangsfilter, also keinen von irgendeinem Anbieter gestellten Alterskontrolle über
Personalausweis,
die dann selbstverständlich kostet Geld.
Also muss ich mich zertifizieren lassen, die gucken nach, wie gefährlich ist Metronaut für den Schutz des Kindes.
Das ist insbesondere für den kommerziellen Bereich natürlich dann, also Gutachten. Also wenn man da wirklich rechtlich sicher sein will, macht man entweder ab 18. Oder lässt sich das irgendwie bescheinigen oder testen? Gehen wir mal davon aus, dass wir irgendwie eine Seite ab 18 haben. Wir sind jetzt Metronaut und machen einen Privatblog. Wenn wir sicher gehen wollen, können wir es nur ab 18 machen. Wir wollen aber, oder wir haben vielleicht nicht die Ressourcen, um uns eine ernstzunehmende Alterskontrolle irgendwie zu implementieren.
Ist ja auch die Frage, was ist Alterskontrolle? Ist der Untertitel Big Berlin Bullshit schon so gefährlich, dass es eine Alterskontrolle ab 16 ist? Oder wann fängt es an, eben jugendgefährdend zu werden? Das kann doch keiner einschätzen.
Das ist genau das. Das ist ein weiteres zentrales Problem, dass das nicht einzuschätzen ist. Vor allem nicht für die Masse der Seiten und Angebote, die es im Internet gibt. Einzuschätzen ist unklar und vor allem in so einer Struktur wie jetzt bei Metronaut, das Blog, vielleicht haben wir auch nur einen Artikel von 10, der ab 12 ist und die anderen wären eigentlich ab 6. Und aber wie sollen wir das einschätzen? Und wir publizieren regelmäßig neu, das heißt eigentlich müsste jeder neue Beitrag irgendwie eingeschätzt werden. Es ist einfach völlig unklar, also das ist ja auch genau das Problem dieses Gesetzes. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, kann man eigentlich nur sagen, ist ab 18.
Okay, und damit wär die Sendezeitbeschränkung.
Genau.
Dann sehe ich nur schwarz, wenn ich bis dahin komme? Oder wie geht es dann?
Ja, das ist dann genau die Frage. Ich meine, wir haben zum Beispiel das Glück, dass Deutschland nicht so groß ist, dass wir verschiedene Zeitzonen haben. Ja? Ich meine, dann hätten wir ein Riesenproblem. Stell dir vor, du machst was in den USA. Das Land erstreckt sich über mehrere Zeitzonen. Also was Metronaut übrig bliebe, wäre eben dann zu sagen, okay, wir haben ein Angebot ab 18 und das ist nach Jugend, Medien, sonst was, nur zulässig zwischen 20 und 6 Uhr oder 22 und 6 Uhr. Dann müssten wir halt das Blog in der restlichen Zeit zumachen. Das wäre natürlich auch ungünstig für unsere ganzen amerikanischen Leser. Du weißt, 60% unserer Leser sind US-Amerikaner mit Migrationshintergrund, die Metronaut lesen als unabhängige Quelle.
und Medienmarkt.
Dann kommt auch noch die Zeitverschiebung dazu und so. Also das Problem ist, dass genau diese Detailfragen, dass ich darauf keine Antwort geben kann, liegt eben insbesondere daran, dass das niemand sie bis jetzt qualifiziert oder vernünftig geben konnte.
Was uns vielleicht zu der Frage bringt, warum wird ein Gesetz, was solche Schwierigkeiten in der Definition und vielleicht auch ein falsches Gesetz ist, weil es eben Fernsehen auf Internet übertragen will, wobei es beim Fernsehen mittlerweile auch schon ein Problem ist, weil ich irgendwie das Ganze digital und per Stream empfangen kann. Und das ist so ein Gesetz, wo viele Leute merken, es ist einfach Bullshit, es gefährdet Medien, die Medienvielfalt. Also ich meine, wir haben in den letzten Jahren durch Blogs eine größere Medienvielfalt. Ich kann Sender sein, das ist das große Ding, was eigentlich die Demokratisierung der Medien, auch wenn das jetzt immer noch ein kleiner Bereich ist im Vergleich zu den großen Mainstream-Dingern, die halt mit Millionen von Klicks rumhantieren. Und die gefährde ich damit. Und jetzt haben das ja verschiedene, wenn wir jetzt zu dem Gesetzgebungsprozess kommen.
Also wir müssen vorsichtig sein, es ist eben kein Gesetz, sondern irgendwie dieser Staatsvertrag unter den Ländern, der dann irgendwie da stattfindet. Aber bevor
aber wir es jetzt, hat gesetzliche, also, es hat eine Wirkung, eine normative, die.
Genau, und deswegen reden wir auch von Gesetz, nur damit uns jetzt nicht gleich Udo Vetter, der ja auch zu unseren Lesern gehört und Jurist ist, damit wir da jetzt nicht irgendwie Ärger bekommen. Im Detail geht es uns eben auch um was ganz anderes.
Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses, also dass ich möchte nicht Jurist sein müssen, wenn ich einen Blog mache. Also, und ich kann, das impliziert so viele juristische Fragen und technische Fragen und Dinge, die einfach die Schwelle, ein Medium aufzumachen, die ja echt niedrig war und ist in den letzten Jahren, die erhöht es. Ne? Und das ist einfach eine
enorm. Die erhöht es enorm.
Und wie soll ich als kleiner Blogger irgendwie einschätzen können, was ich jetzt machen muss? Also das ist eine Frage. Und jetzt, ich glaube, wir sollten auf diesen Gesetzgebungsprozess kommen, weil da wurde einiges klar, was auch in parlamentarischen Demokratien einfach schief läuft, wie das gelaufen ist. Also wir haben einerseits NRW als einen Komplex, wo es eben ganz ordentlich auch gekracht hat und wo viel Gegenwind und Shitstorm am Start war. Und eben Berlin, wo wir uns auch mit engagiert hatten. Und beides Mal war die Begründung eigentlich so, ja, also die Begründung einerseits von den Grünen in NRW und die Begründung von der Linkspartei war immer so, ja, wir sind eigentlich dagegen, aber wir müssen das mitmachen.
Ja, also die Argumentation der Grünen und der Linken war ja eigentlich gleich. Es ging eben um die parlamentarischen Zwänge. Das also in den Koalitionsvereinbarungen, Berlin wird also rot-rot regiert, wir haben die SPD und die Linkspartei in einer Koalition. Es wandten sich eigentlich mehrere von den Linken dagegen und auch in der SPD waren viele dagegen, dieses unsinnige Gesetz. Bleiben wir einfach dabei, dass es unsinnig ist, dass es unausgegoren ist. Gehen wir gar nicht so weit ins Detail, jetzt die Folgen als solche, die sowieso blödsinnig sind, nochmal darüber zu philosophieren, weil wie gesagt, es ist auch unklar und allein das zeigt ja schon, dass dieses Gesetz nicht abstimmungsbereit ist in seiner Form.
Vielleicht eine Sache, die natürlich, das ist natürlich wie oft bei solchen netzpolitischen Problemen, betrifft es, verstehen wahrscheinlich 95% der Menschen im Land überhaupt nicht, um was die Problematik ist.
Genau.
Und auch nicht die Leute, die das abstimmen. Ich finde es ganz erhellend. Ich habe verschiedene Mails geschrieben an Politiker der Linkspartei. Habt ihr auch Antworten bekommen? Und eine ist hier von Klaus Lederer. Und ich glaube, ich will einfach mal ein paar Sätze vorlesen.
Genau, das ist ein guter Einstieg.
Ich hatte einfach gefragt, warum, also dass es mich als dass es Metronaut als Blog gefährdet und Medienvielfalt und dass wir das nicht einschätzen können und hat ein paar Argumente gebracht und gefragt, wie wirst du denn abstimmen? Und dann kam hier, lieber John, vielen Dank für deine Mail und sorry für die späte Antwort. Ja. Deine Information ist korrekt, die Ratifizierung steht für den 9. Dezember auf der Parlamentstagesordnung. Wie ich abstimmen werde, ist noch offen, aber es hängt nicht von mir ab. Interessant übrigens, dass es nicht von ihm abhängt.
Wie er abstimmt,
also es ist nicht eine Gewissensentscheidung, sondern es hängt nicht von mir ab. Will sagen, ich bin seit einem Dreivierteljahr über den Quatsch informiert, der da verhandelt wurde. Da waren die Verhandlungen allerdings schon kurz vor der Beendigung. Wenn 16 ahnungslose alte Herren so einen Vertrag aushandeln, die vom Netz nichts verstehen,
16 dann, ahnungslose Herren, die Ministerpräsidenten?
Das sind die Ministerpräsidenten. Vermutlich stimmt es mit dem Ahnungslosen, das kann man Herrn Lederer nicht vorwerfen. Wenn die das so etwas aushandeln, dann kommt das bei raus. Nur, wir waren bei diesen Verhandlungen nicht beteiligt und müssen jetzt uns zum Ergebnis verhalten. Und zwar gemäß den Regularien und Gepflogenheiten in einer Koalition. Da haben wir diese parlamentarischen Zwänge. Und das bedeutet, wenn wir uns mit der Berliner SPD nicht einigen, den Vertrag zu ratifizieren, dann findet ein Nein nicht statt. Ich sage das deshalb so offen, weil wir ja nicht zum Spaß hier in Berlin regieren. Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben und Aktivitäten, die wir betreiben. Und jetzt geht es um die Koalitionsdisziplin und den beiderseitigen Prozess, der eben auch Projekte der Linken schützt. Und dass eben die Linke das Integrations- und Partizipationsgesetz beispielsweise noch durchbringen will und da auf die Gefolgschaft der SPD angewiesen ist. Und also wir können da später nochmal drauf zurück, ich gehe mal noch ein paar Worte weiter. Deshalb muss der Druck von allen in Richtung SPD gehen. Ne? Also jetzt weg von uns, Linke ist damit, hat nichts damit zu tun, denn die SPD, sie trägt, also das muss in Richtung SPD gehen, was eben diesen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag angeht. Und dabei ist unser Verhalten durchaus eine Frage der Integrität. Wir erhöhen dadurch, dass wir unsere Ablehnung der Vertragsinhalte öffentlich gemacht haben, den Druck auf die Berliner SPD, ohne unsererseits Koalitionsvertragsbruch zu begehen.
Whoop-de-doo.
Ich habe mich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, kein Problem. Bislang hält die SPD an einer Zustimmung zum Vertrag fest. Ich habe mich heute auch den Agenturen gegenüber so geäußert. Bereits vor Monaten hatte ich einen Termin mit dem Chaos Computer Club, da war das schon Thema. Damals habe ich deutlich gemacht, dass wir ein Nein zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag politisch nur durchhalten werden, wenn der öffentliche Druck so groß wird, dass auch die SPD sich dem nicht entziehen kann. Ein Parlamentarier, das muss man jetzt einfach hier sagen, ein Parlamentarier sagt, wir können uns nur dagegen entscheiden, wenn der Druck der Straße groß genug ist. Also das Korrektiv außerparlamentarische Opposition muss so stark sein, dass eine Regierungspartei sich, die eigentlich dagegen ist, also mir leuchtet das wenig ein.
Was also dann noch in weiteren Gesprächen mit Mitarbeitern der Linken mir zugetragen wurde, war eben, dass also der Shitstorm ging dann erstmal auch Richtung Linke, dass man gesagt hat, so was ist mit euch los? Ne? Also dieses Koalitionszwang-Argument hat da natürlich wenig eingeleuchtet, weil man ja davon ausgeht, dass die Abgeordneten frei in ihren Entscheidungen sind und pipapo, den ganzen Kram, der da irgendwo auf dem Papier steht. Und uns wurde dann eben gesagt, ja, aber wir haben ja diesen Koalitionsvertrag und da steht drin, dass wir nicht gegeneinander abstimmen. Okay, das ist ja auch die Basis einer Koalition. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Und was also dann von der Linken betrieben wurde, war, der Druck muss auf die SPD gehen, weil wir sind daran gebunden, mit ihnen abzustimmen.
Die Koalitionsvertragsbruchkarte zieht man höchstens einmal alle 5 Jahre, sagt der Landesvorsitzende der Linken.
Genau, und also was dann das wichtige Argument war, wenn wir dagegen stimmen, kommt es trotzdem durch wegen der CDU.
Ich glaube, das steht hier bei mir nicht in dem Brief, aber das haben andere gesagt.
Das ist halt das, was ich dann in den internen Gesprächen, was mir so gesagt wurde, um auch um eben wirklich den Shitstorm auf die SPD zu lenken.
Was ja nicht ganz falsch ist, die SPD netzpolitisch mit einem Shitstorm zu traktieren, weil die SPD in den letzten Jahren wirklich nur Scheiße auch gemacht hat. Nur ist es interessant, will das weg von mir lenken und das ist sich aus der Verantwortung ziehen. Also
ja, also es gab dann auch diese, am Montag war das, da gab es auch einen Livestream, diese Informationsveranstaltung eben von Alva Freude und einigen weiteren Aktivisten, moderiert von Tim Pritlove, der wahrscheinlich auch einigen bekannt ist, der macht auch irgendwie so ein paar Podcasts.
Nicht so gut wie Angela Merkel, aber
er versucht's. Er gibt sich Mühe. Und wurde dann also auch nochmal dieses Argument wiederholt, der Druck muss auf die SPD gehen, denn den Linken sind die Hände gebunden, weil es gibt die CDU. Und wenn wir uns jetzt aber das Abstimmungsverhalten letzten Endes ansehen, das können wir also jetzt auch durchaus vorwegnehmen, die CDU-Fraktion in Berlin hat dagegen gestimmt. Die Begründe dafür werden wir gleich nochmal erläutern. Also das Abstimmungsergebnis war, wir haben also mit allen gesprochen, alle sagten, ja, ist Quatsch, wissen wir, aber wir müssen das jetzt einfach mal durchboxen, weil, und das war dann eben von der Linkspartei da auch nochmal geäußert, ja, weil wir haben uns gedacht, wir haben irgendwie was uns irgendwie aus überlegt, wir wollen den Hartz-IV-Empfängern in Berlin irgendwie Jobs verschaffen, da kriegen die 9 Euro die Stunde und so weiter, und da ist eigentlich die SPD dagegen.
Keine falschen Projekte.
Also, ich meine, keine falschen Projekte, also, ohne Frage.
Es ist,
das ist auch nicht das Problem. Da, es wurde also gesagt, wenn wir dagegen stimmen, dann riskieren wir die Koalition, und außerdem können wir dann nicht mehr darauf zählen, dass die SPD mit uns unsere linken Projekte zur Förderung der Hartz-IV-Empfänger, dass sie 9 Euro dass sie Jobs kriegen oder so, bekommen. Also es wurde uns offen dargelegt, es gibt einen, man kann das durchaus Kuhhandel nennen, wir machen bei dem Mist mit, den ihr da sagt, dafür haben wir was anderes, das ist wahrscheinlich nicht ganz so großer Mist, und es fand also eine Abwägung statt. Das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Legte einen weiteren Wert in die Waagschale, was eben diese Hartz-IV-Neuregelung irgendwie betrifft.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist so, laufen Koalitionen. Ich erinnere mich allerdings daran bei einem anderen, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Entweder war es eine Abstimmung über weitere Kontrollen, wenn man Schifffahrgast ist im Bundestag. Nee, das kann nicht sein. Es war im Berliner Polizeigesetz oder in dem ASOG eine Erweiterung der Kameraüberwachung. Und damals hatte ich auch angefragt, warum denn die Linke für so ein Gesetz stimmt, was freiheitsfeindlich ist. Und die Antwort war damals ähnlich. Und die war auch so, ja. Die war nochmal anders. Die war, ja, wir stimmen jetzt dafür ab, aber wir setzen darauf, dass die Bürgerrechts-, Grundrechts-, netzpolitische Bewegung von außen genug Druck macht, damit wir es danach wieder zurücknehmen können. Also ich finde, wer in der Regierung ist, der kann entscheiden. Das ist der Sinn von der Regierung. Und das nach außen abzuwälzen, das war hier auch der Punkt, ja, ihr macht mal Druck, es hat der Druck gefehlt, das ist richtig scheiße, mit mehr Druck hätten wir das geschafft. Das mag vielleicht in der Sache stimmen, aber es ist einfach eine sonderbare Haltung, wenn ich in der Regierung bin und eigentlich gegen Gesetze, dass ich dann sage, okay, das müsst ihr von außen machen. Und wir wissen aus der ganzen Geschichte von Verschärfung von Sicherheitsgesetzen, von diesem ganzen Kram, der unsere Freiheit kaputt macht, dass ein Gesetz, was mal da ist, nicht mehr so schnell zurückgenommen wird. Also das passiert ja eigentlich nie.
Ich finde auch, dass es ist einfach unsäglich, dass diese Struktur überhaupt es ermöglicht, dass da zwei Dinge, die wenig miteinander zu tun haben, gar nichts miteinander zu tun haben, gegeneinander abgewogen werden. Ja, also es ist unsäglich, dass man sagt, ich meine, natürlich bin ich dafür, dass die Sozialpolitik möglichst sozial gestaltet wird.
Aber die andere Frage wäre natürlich, ne, also jetzt hätte die Linke dagegen gestimmt, dann sagt die SPD, ja, da stimmen wir gegen sozialere Gesetze, was, okay, abgesehen davon, dass eine sozialdemokratische Partei mittels so einem Kuhhandel gezwungen werden muss für bessere Lebensbedingungen, für Gelder für von Hartz-IV-Empfängern bewogen werden muss. Okay, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber dieser Kuhhandel, das kann natürlich sein. Ne? Das kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, ihr stimmt nicht für uns, wir stimmen nicht für euch. So wie, also.
Aber das ist natürlich Auge um Auge mäßig, ne? Insbesondere diese Abwägung zweier Werte. Das ist eben nicht das, was man sich, was die Theorie oder die Grundlage der Demokratie, des Kompromisses ist, eigentlich, dass der Kompromiss Ja, Kompromiss ist sowieso schon so ein blödes Wort, aber dass der Kompromiss eben innerhalb des Themenbereiches stattfindet und nicht, dass zwei Themenbereiche gegeneinander abgewogen werden.
Okay, das wäre dann die Variante zu sagen, okay, wir stimmen da nicht dafür, wir möchten das Ding neu verhandeln.
Ja, ich will beides neu verhandeln, ja. Ich möchte bessere Bedingungen in der Sozialpolitik und ich möchte gute bis bessere Bedingungen in der Netzpolitik. Und dass man diese Dinger gegeneinander ausspielt, ja, das empfinde ich also als ein ganz, ganz Ekelhaftes in die Zange nehmen. Ja, also ich will natürlich keinem Hartz-IV-Empfänger entgegentreten und sagen, ja, tut mir leid, dass du jetzt da nicht den Job hast, aber dafür hast du, wenn du da zu Hause sitzt, den ganzen Tag Internet. Genauso möchte ich aber auch keinem Blogger entgegentreten und sagen, na gut, du bist jetzt halt in deiner Freiheit beschränkt, aber dafür haben wir eine bessere Sozialpolitik. Also es sind zwei Güter, die ich nicht gegeneinander aufgewogen haben möchte.
Nun wird wahrscheinlich jemand in der Politik sagen, und die argumentieren ja immer mit Realpolitik, die werden einfach sagen, ja, aber so läuft es eben bei uns in der parlamentarischen Demokratie, und wir müssen, die eine Seite will das, da müssen wir zustimmen, und wenn wir unsere Sachen durchbringen wollen, dann müssen wir eben diesen Kompromiss eingehen. Jetzt ist es halt kein Kompromiss, wie du schon gesagt hast, das eben, sondern es ist halt ein Zustimmen, so dieses
Kuhhandel. Du wolltest es gerade.
Ein Kuhhandel, sagen. Klar. Ein aber Kuhhandel. Der ist natürlich in Demokratien weit verbreitet, ne? Also dieser Kuhhandel, das läuft, wenn ich ein Gesetz in den USA bei der Gesundheitsreform, da hatten sich irgendwie alle Leute, die jeweiligen Staaten irgendwie Gelder dann zusichern lassen, woanders für. Das ist wahrscheinlich generell ein Problem, dass diese Kuhhandel gemacht werden und dann komplett sachfremde Themen gegen andere Themen ausgehandelt werden.
Ja, es werden zwei sachfremde Werte letzten Endes gegenübergestellt. Und es wird quasi die gesamte Zeit so ein, also man nennt das Annäherungskonflikt. Ja, es gibt zwei Dinge, die ich haben will. Und man stellt mich da vor eine Alternative, oder man kreiert zwei Wege, die einander ausschließen, und nimmt damit eigentlich dann das Gute wird gespalten. Ja, also genau, ich kann nicht beides Gute haben, weil...
Aber die Leute, die werden sagen, ja, so läuft Demokratie. Das ist der Kompromiss, das ist die Aushandlung zwischen den verschiedenen Interessen. Nur die SPD hat das Interesse, diesen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag durchzubringen. Ich will gar nicht dafür argumentieren. Ich glaube ja, dass diese Art der Politik die Leute komplett entfremdet von diesem parlamentarischen Demokratie. Das ist eine arrogante Politik. Das verstehen die Leute nicht, und das läuft ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Und wir haben uns jetzt die ganze Zeit über die Linkspartei unterhalten. Das Ganze läuft in NRW nicht anders, ne? Mit dem geflügelten Wort. Die Partei ist ja weiterhin gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, aber die Fraktion wird wegen parlamentarischer Zwänge anders entscheiden. Das ist ja zu einem Meme geworden. Und das ist schwer nachvollziehbar. Und es ist gerade, also für Leute, die sich netzpolitisch engagieren, die für Grundrechte, für Freiheit, für Informationsfreiheit und eben einfach für ein Internet, was offen und frei ist, eintreten, wird es immer schwieriger, irgendeiner Partei zu vertrauen. Also ich meine, wir reden über CDU, reden wir schon lange nicht mehr. Da war noch nie irgendwie eine netzpolitische Kompetenz. Die SPD hat auch alles verkackt, was geht. Die Grünen haben gute Ansätze und haben eigentlich oft eine Linie gefahren, wo man dachte, da gab es auch irgendwie die Dinger, die schiefgelaufen sind. Ne? Klar, also mit Netzsperren und den Enthaltungen und diese... Und die Linke macht es, also die Linkspartei macht es nicht anders. Jetzt sind alle Parteien fast raus, also okay, CSU und FDP geschenkt, müssen wir diskutieren. FDP macht so eine, ja, wir sind die Bürgerrechtspartei, ist aber letztlich ein totaler Quatsch, was die erzählen es nur. Es gibt also innerhalb der deutschen Parlamente keine Partei, die netzpolitisch vertrauenswürdig ist, der man vertrauen kann, dass sie auch eben das durchzieht, dass eben ein freies Netz und wo eben diese elementaren und wichtigen Rechte, und das Ganze wird ja immer wichtiger, ne? Ich meine, das ist ja nicht so, dass wir darüber reden, dass das irgendwie so ein kleiner Nebenschauplatz ist, sondern es gibt keine Partei in deutschen Parlamenten, die netzpolitische Bewegung wirklich vertritt. Oder da ist immer, hängt irgendwo Pest- und Cholera-Entscheidungen zwischendrin. Also
ja. Also die wichtige Einschränkung, die du gerade machst, ist eben in den Parlamenten. Also Ich denke, dass die Piratenpartei zum Beispiel...
Aber die werden ja in der Regierung wahrscheinlich genauso. Also
ja, weil sie nämlich... Das ist ja die Kette, die dir da angelegt wird oder der Zwang, der da auf dich ausgeübt wird, dass du auf einmal sagst so, dass deine Entscheidung für ein freies Netz daran gebunden wird, eine unsoziale Entscheidung in der Sozialpolitik zu treffen.
Das heißt, wenn würde die Piratenpartei, was ich einfach momentan nicht glaube, angesichts wie die Piratenpartei aufgestellt ist, in eine Regierung kommen, würde sie auch diesem Kuhhandel ausgesetzt. Das heißt, okay, ihr wollt irgendwie ein Gesetz für Informationsfreiheit, was auch immer, haben, dann müsst ihr aber zustimmen gegen, weiß ich, irgendwelche Kürzungen im Sozialbereich oder irgendwie Gesundheitsreformen, die Leute benachteiligen. Ja. Das heißt, dieser Handel wird immer stattfinden. Jetzt kann ich das akzeptieren und sagen, okay, parlamentarische Demokratie ist so, das ist ein Kompromiss und ist der Mittelweg. Und ich kann es nicht akzeptieren und kann sagen, und ich glaube, ich zähle mich eher zu denen, die es nicht akzeptieren, weil ich dieses Aushandeln, dann gibt es einen Abweichler noch im Berliner Ding, der guckt aber, kann ich Abweichler sein, ohne die Entscheidung zu gefährden? Ja, kann ich, also stimme ich dagegen. Das ist doch Simulation von Politik. Das ist
genau der Punkt. Also dass eben, wie du gerade sagst, die Piratenpartei wäre ebenso diesen Zwängen unterworfen. Und klar, wenn die, also kann man sich ja vorstellen, was mit der Piratenpartei los wäre, wenn man sie eben vor so eine Entscheidung stellt, ja. Also dann rennen natürlich die sozial Benachteiligten in diesem Land, die rennen dann Sturm gegen die Piraten und sagen, was soll das denn, ne? Also das ist ja wohl wichtiger, dass wir eine Sozialpolitik haben. Und Sozialpolitik ist
auch wichtig.
Also ist ein Thema, was genauso am Herzen liegt.
Also wir argumentieren natürlich immer durch die netzpolitische Brille, was aber nicht heißt, also ich meine, ich will Freiheit und ich will aber auch gleichzeitig Gerechtigkeit. Ich habe so das Gefühl, es läuft gerade in die beschissenste Richtung. Ich meine, es gibt ja irgendwie drei Wege, ne? Der eine ist, ich habe Gleichheit oder Gerechtigkeit und keine Freiheit. So, das ist so die sowjetische DDR-Variante. Die andere Variante ist, ich habe irgendwie Freiheit, aber dann auch keine Gerechtigkeit. Und das ist so der kapitalistische, der klassische libertäre Weg. Und die Variante, die allerschlechteste ist, ich habe keine Freiheit und habe aber auch keine Gerechtigkeit. Das ist so die chinesische Variante, in die sich meiner Meinung nach in den kapitalistischen Ländern insgesamt entwickelt. Okay, aber das schweift vielleicht ein bisschen ab, aber da werden Sachen gegeneinander ausgespielt.
Absolut. Da werden die ganze Zeit Dinge gegeneinander ausgespielt und diese Kuhhandel werden bei jeder politischen Entscheidung den Entscheidungsträgern aufgezwungen. Und
werden sie aufgezwungen? Von wem? Also ich meine, das ist bei so einem genau System fraglich. Wer zwingt da auf? Ist das einfach nur so, weil das System so ist? Führt es das dazu, dass eben genau diese Mechanismen greifen? Oder sind es Leute, wer in die Regierung kommt und als Abgeordnete, sind es Leute, die eben so an der Macht kleben, dass sie diese Kuhhandel einfach machen? Ich glaube, das ist ein Grundproblem der parlamentarischen Demokratie. Also ich glaube, das ist ein wirkliches Problem, ich fühle bei ganz vielen Leuten eine Entfremdung. Ich meine, das wird immer Politikverdrossenheit genannt. Ich glaube aber, das ist nicht Politikverdrossenheit. Die Leute haben einfach die Schnauze voll von dem, wie Politik gemacht wird.
Ja.
Und es ist halt schwer zu sehen, was für Alternativen oder was könnte ein anderes Modell sein.
Also was du gerade sagst, ist die Leute, die an der Macht kleben. Ja, also ich würde es, selbst wenn man sagt, sie kleben nicht an der Macht, ja, wenn man sagt, wenn man eben davon ausgeht, dass die Leute in den Parteien, die Entscheidungsträger, gewisse Ideale haben, ja, und selbstverständlich.
Okay, und dann eine Abwägung stattfindet.
Genau, und es ist systemimmanent. Ich werde, sag ich mal, ich bin jetzt irgendwie Abgeordneter in irgendwie einer Partei, ich habe da bestimmte Ziele und ich bin in diesem System gezwungen, diese Kompromisse irgendwie einzugehen. Und ich bin gleichzeitig dadurch daran gebunden, dass ich mein Ziel nicht erreichen kann, weil ich irgendwelche Kuhhandelabwägungen treffen muss, die ich nicht treffen will. Das ist genau das, was systemimmanent ist. Und was also in diesem, sagen wir mal, auf dem Papier ist das ja gar nicht gegeben. Also sowas wie Fraktions- und Koalitionszwang und so weiter ist ja eigentlich laut Verfassung bzw. Grundgesetz, das ist ja gar nicht vorgesehen. Ja, es ist eigentlich.
Nicht vorgesehen und es ist nicht eine, dieser Zwang und der ist ja die ganze Zeit da. Also es ist ja so, dass in jede parlamentarische Entscheidung, da wird vorher Probeabstimmungen gemacht, da werden die Leute auf Linie gebracht und du hast letztlich die Leute entscheiden nicht nach ihrem Gewissen und können sie vielleicht auch in vielen Entscheidungen nicht, weil ich meine, das sind so viele Themen, da wird einerseits Baurecht und am nächsten Tag wird das, also da gibt es doch Dinge, da kannst du nicht das machen, verstehe ich, kann ich den parlamentarischen Alltag durchaus nachvollziehen, dass das schwierig ist.
Aber das ist ja auch genau der Punkt, den ich denke, du und ich hier an dieser Stelle auch kritisieren wollen. Also zudem, sie können nicht aufgrund ihres Gewissens entscheiden, kommt natürlich auch noch dieses Kompetenzproblem. Ne? Ich meine, du hast da diese Leute, die zu allen möglichen Scheiß irgendwelche Entscheidungen treffen. Die können gar nicht zu jedem Thema kompetent entscheiden. Und daher kommt das ja dann auch, dass man sagt, okay, was weiß ich, wir treffen jetzt eine netzpolitische Entscheidung, da geben uns dann eben unsere netzpolitisch informierten Leute die Linie vor, wir machen eine sozialpolitische Entscheidung, geben die sozialpolitischen Leute die Entscheidung vor. Also das Kompetenzproblem ist auch nochmal da, zusätzlich zu dem Gewissensproblem. Und insofern, das ist ja auch, ich meine, dieser Ursprung dieser parlamentarisch gemeinschaftlichen Entscheidung ist eben, dass man sagt, okay, dafür haben wir dieses Kompetenzteam, dafür haben wir das andere.
Aber dabei, was ist die Alternative? Was ist hier, wie können wir das anders machen? Und ey, Kompetenzteams irgendwie können mich am Arsch lecken. Also es ist, wir müssen, wenn die Situation ist eingetreten, dass für mich wird es immer schwieriger, irgendeine Partei zu wählen. Und deswegen müssen wir plädiere ich dafür, für Alternativen zu schauen oder nach Alternativen zu schauen. Und eine Variante wäre direkte Demokratie. Ne? Also zumindest oder eine Mischung. Ich habe Parlament und wenn genug Leute irgendwie für eine andere Sache sind oder sagen, ey, ich will da mitentscheiden, dann gibt es einen Volksentscheid. Da ist, das wäre, hat einen Vorteil oder sogar mehrere. Einerseits wird dann über die Sache direkt entschieden. Und andererseits nimmt es Druck auch von Parlamentariern. Also es nimmt den Druck und es entmachtet sie in gewisser Weise, aber andererseits verlegt es die Entscheidung zum Souverän, zu den Menschen, zum Volk, zu den Leuten. Und
das Wichtige, was du sagst, ist eine Sachentscheidung. Ja, also in einer wenn man irgendwo dann einen Volksentscheid macht, dann wird über die Sache entschieden, da wird nicht abgewogen, da wird nicht gesagt, wollt ihr Sozialpolitik, wollt ihr Netzpolitik, sondern es gibt eine netzpolitische Entscheidung oder eben eine sozialpolitische Entscheidung und es gibt nicht diese, was wir als Kuhhandel bezeichnen, das Abwägen.
Ja, aber die Kritiker von Volksentscheiden bringen immer an, dass bei Volksentscheiden die Medienmacht zu groß würde und dass dann Medien letztlich die Volksentscheide bestimmen. Ich glaub daran aus zwei Gründen nicht. Der erste Grund ist, dass es Versuche gegeben hat, von der Springerpresse in Berlin Volksentscheide voranzutreiben, zum Beispiel Flughafen Tempelhof.
Nicht voranzutreiben, zu beeinflussen.
Zu beeinflussen? Nee, die haben das auch wirklich, ich glaube, konkret vorangetrieben. Und es ist ihnen nicht gelungen, obwohl sie über Monate irgendwie übelste Propaganda gemacht haben. Und die andere Sache ist, dass wir eh in einer Mediendemokratie leben, in der jeder Politiker und in diese ganze Debatte läuft ja nicht im Bundestag ab, während der Parlamentsdebatte, sondern das ist meiner Meinung nach eine Simulation, da wird dann geredet, da werden die Positionen nochmal dargelegt, aber letztlich läuft das vorher über Medien. Ja? Also Cem Özdemir ruft an bei der Taz und sagt, hey, lass uns mal hier oder gib eine Pressemitteilung raus oder Pressekonferenz etc. Und da werden die Dinge lanciert, da werden Themen gesetzt, da werden Sachen lanciert, innerhalb von Parteien auch, ne, die dagegen schießen, indem es undichte Stellen gibt. Und ich glaube, dass diese Medienmacht sowieso auch in dem parlamentarischen System eine große Rolle spielt. Und dass deswegen diese Beeinflussung vielleicht gar nicht so viel größer ist. Zumal, wenn sich viele Leute für ein Thema interessieren, gibt es auch eine große Gegenöffentlichkeit. Und da kommen wir vielleicht zu dem Thema auch Blogs, die eben eine Gegenöffentlichkeit bilden, wo Leute eben selber Medien machen können. Und gerade wenn viele Leute interessiert sind, wird diese Gegenöffentlichkeit stärker. Und von dem her finde ich das Argument, ich glaube, das ist immer ein Risiko, direkte Demokratie zu machen, weil auch unangenehme Entscheidungen fallen können. Beispiel Schweiz mit, wir schieben jeden kriminellen Ausländer ohne jegliche Prüfung ab. 53% sagen das, 47% sind dagegen. Aber was mir in der Politik insgesamt fehlt, ist man geht nicht von mündigen Bürgern aus, die eine Entscheidung treffen können. Ich traue den Menschen, egal ob das irgendwie jemand ist, der ich will die Entscheidung von einem Handwerksmeister haben, der vielleicht darüber nachdenkt und sagt, okay, jetzt stimme ich so und so ab. Ich glaube, diese Entmündigung der Menschen führt dazu, dass sie selber sich nicht mehr zutrauen, entscheiden zu können. Und wenn wir sagen, hey, du darfst entscheiden, werden sich Leute auch viel mehr mit Themen beschäftigen.
Ich bin dann jetzt mal der Anwalt des Teufels und sage, ja, das heißt, du hältst die Entscheidung der Schweiz für demokratisch legitimierter, als die Entscheidung für den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, die jetzt hier in Berlin gefallen ist.
Wahrscheinlich. Ich meine, die Schweiz lässt sich nicht 1:1 nach Deutschland übertragen. Das wäre, glaube ich, den Schweizern Unrecht tun. Aber es ist eine Entscheidung, die Leute getroffen haben in der Sache, auch wenn sie ausländerfeindlich entschieden haben. Und ich glaube, wir müssen dieses Instrument des Volksentscheids immer mehr implementieren. Und vielleicht erstmal im Kleinen. Das muss ja nicht gleich bundesweite Entscheidung sein. Sondern es kann, um einfach den Menschen wieder die Macht zu geben, hey, ich kann in der Sache entscheiden. Soll die Turnhalle ein schräges Dach haben oder ein Flachdach? Und es gibt den und den Vorteil und Nachteil. Und einfach diese Entscheidung wieder zurückzubringen zu den Leuten und nicht diese, und vor allem in der Sache entscheiden. Und ich glaube, es muss nicht alles entschieden werden, weil ich will nicht über jeden Dreck entscheiden und über jeden, ich finde es auch okay, wenn sich da irgendwelche Parlamente, Bezirksparlamente etc. um Dinge kümmern. Aber sobald ein Thema ein gewisses Interesse hat, was über eine gewisse Grenze hinausgeht, sollten die Leute entscheiden.
Ja, also gut, wir kennen uns. Du weißt, dass es auch meine Ansicht ist zu den Dingen, vor allem, weil ich immer davon ausgehe, dass ich eine besonders differenzierte Meinung habe und besonders differenzierte Meinung habe und dass das Gute siegt und ich die Leute überzeugen kann. Das Gut und Schlecht ist sowieso so eine Kategorie. Letzten Endes, selbst wenn es eine bescheuerte Entscheidung ist, wie die wir jetzt gerade in der Schweiz angesprochen haben, so ist sie doch von den Leuten getragen. Nicht wahr? Und
okay, du kannst natürlich sagen, okay, hat das die Schweizer Bildzeitung Blick entschieden? Aber wie gesagt, dieses Medienmacht-Ding, ich glaube, wir sollten, das ist eine Schutzbehauptung zu sagen, die Medien sind dann irgendwie stark. Ne? Und ich glaube nicht, dass der Politiker, der zwischen hunderten Entscheidungen hin und her gerissen ist oder vielleicht auch gar nicht oder einfach so mal abstimmt oder gar nicht da ist, irgendwie da besser entscheiden kann als die einzelne Person, die sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzt. Also ich glaube, das ist generell ein Problem, dass Menschen in diesem Land nicht gesagt wird, hey, wenn du was willst oder wenn du dich zusammentust mit anderen Menschen, kannst du was beeinflussen, du kannst was verändern. Und dass dieses Moment fehlt, du kannst was beeinflussen, du kannst dich verbünden, du kannst was machen, das führt letztlich immer mehr zu einer autoritären Gesellschaft, weil die Leute nicht daran glauben, dass sie selber was machen können. Und wir müssen mehr hin zu der Entscheidung der Menschen selbst.
Wie gesagt, das ist das, was da im Moment aus dem Ruder läuft. Wir beide sind keine Demokratiefeinde. Und was ich denke, wenn man dann, du sagst, das Medienmachtding spielt man runter.
Es wird einerseits runtergespielt im Sinne, wie heute das System wirkt, weil heute ist es so, dass Medien innerhalb von gewissen Rahmen, Framing nennt sich das in der Publizistik, berichten. Ne? Also es wird das, was innerhalb des parlamentarischen Systems diskutiert wird, wird auch in der Presse diskutiert. Auch mit Abstrichen. Ne? Also die Linkspartei zum Beispiel hat es schwieriger, ihre Themen reinzusetzen als die FDP oder CDU. Aber es wird innerhalb der vertretenen Parteien, da gibt es eine Menge Studien zu, wird die Meinung wird diskutiert. Wenn also keiner gegen Krieg ist, wie zum Beispiel Kosovo, da war eigentlich fast niemand gegen Krieg, dann findet die Diskussion, Krieg ja oder nein, eigentlich nicht statt. Und von dem her glaube ich, diese Medienmacht ist so da. Sie ist da und sie lässt sich beeinflussen. Das zeigt die letzten Jahre von Netzpolitik, also nicht jetzt von der Mediennetzpolitik, sondern von, wenn ein Thema heiß genug ist im Netz, innerhalb von alternativen Medien wie Blogs zum Beispiel, dann kann es überspringen. Weil Medien einfach so, die sind geil auf Informationen und die sind geil auf Sachen, die irgendwie heiß diskutiert werden. So ticken die wollen Geld machen. Ich meine, ja.
Und ich meine, mit Blogs sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an. Also wir bewegen uns dann so in dieser Brechtschen Radiotheorie, jeder ein Sender und so. Und das ist, ich meine, das ist, da bin ich ja Netzfundamentalist, das ist das, was nie gegeben war, bis vor kurzem,
genau.
Dass jeder ein Sender sein konnte und dass überhaupt in diesem komplexen Raum, wir haben jetzt das Kompetenzproblem angesprochen.
Warte, ganz kurz.
In der Geschichte der Demokratie gab es bis jetzt nicht die Möglichkeit, dass jeder sich äußern kann. Aber was ich im Moment beobachte, ist, die Möglichkeiten werden bei weitem nicht so toll genutzt, wie man es sich wünschen würde für den Austausch der Ideen, für das Verhandeln von Sachverhalten, für das Finden von
Kompromissen. Frau Merkel hat gesagt, mehr Mitbestimmung durch Interaktivität.
Richtig.
Vorher. Aber ich glaube, das ist eine ganz normale Sache. Ich würde auch niemand verurteilen, der sagt, ich habe keinen Bock darauf, irgendwie einen Blog zu machen. Ich habe keinen Bock darauf, mich mit dem ganzen Politik-Scheiß zu beschäftigen. Und Leute, die apathisch diesem Ganzen gegenüberstehen. Ich finde, das ist eine legitime Haltung. Es ist vielleicht nicht irgendwie dem Austausch von Ideen und der Politik förderlich, aber es ist eine absolut legitime Haltung. Wir haben die Möglichkeit, da einzugreifen, aber es ist immer nur ein geringer Anteil von Leuten, die anfangen, selber Medien zu machen und irgendwie jetzt anfangen, selber Podcasts in die Welt zu setzen und irgendwie selber ihre Meinung reinzuschreiben. Und es betrifft auch immer nur einen kleinen Teil der Menschen. Das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, dass das irgendwie kein Massenphänomen ist, dass Leute Medien machen. Also, aber es gibt sie und sie wirken rein. Ich glaube auch nicht, dass Massenmedien, Mainstream-Medien verschwinden werden. Jetzt gehen wir weg von diesem parlamentarischen Ding, aber das spielt natürlich mit rein, da eben diese kleinen Medien, alternativen Medien, da auch eben eine Gegentheorie aufbauen können. Und dass eben dieses Prinzip von wir berichten nur, was irgendwie der Bundestag irgendwie diskutiert, durchbrochen wird.
Was man sich wünscht, ist eben, dass immer mehr Menschen, also diese immer mehr Menschen dazu beitragen und womit unsere demokratische Entscheidungsfindung wahrscheinlich unausweichlich verbunden ist, ist halt dieses Liberalismusprinzip, die Idee oder der Gedanke, dass sich die bessere Idee durchsetzt, der Wettkampf der Ideen und so weiter.
Das ist auch okay. Ich glaube, dass dieser Wettkampf der Ideen, den wird es immer geben. Den gibt es in der Demokratie, den gibt es aber auch in der Anarchie. Also wir haben jetzt natürlich viel eingedroschen auf Parteien wie Linke und Grüne und ein bisschen auch auf die Piraten. Vielleicht sollten wir auch klar machen, dass die anderen Parteien so dermaßen daneben sind, dass wir auf die gar nicht mehr eindreschen wollen, weil es eh schon uns so klar ist, dass sie...
Ja, und welche Glaubwürdigkeit hat für mich überhaupt die Position irgendeiner Partei, wenn sie von Bundesland zu Bundesland fluktuiert? Aufgrund der Regierungskoalitionen, die da gerade bestehen.
Aber das ist doch genau die Simulation. Der Bundesvorstand der Grünen sagt, Partei, sagt, ja, wir sind gegen Jugendmedienschutz, Staatsvertrag. Aber im Saarland, in NRW und überall werden die Entscheidungen dann trotzdem mitgetragen. Es wird großspurig behauptet, ja und da in Schleswig-Holstein sind wir dagegen. Ja, aber da seid ihr nicht an der Macht. Es ist einfach. Es ist halt natürlich immer einfach.
In der Opposition hast du natürlich eine dankbare Situation, was deine Glaubwürdigkeit als Partei angeht, weil du in der Opposition vollkommen frei von parlamentarischen Zwängen immer schön dein Fähnchen nach dem Wind hängen kannst. Und in dem Moment...
Aber das ist doch nicht, was die Leute wollen. Ich meine, eine Partei wie die Grünen, die gewinnen, wo sie in der Opposition, ob das in Baden-Württemberg mit Stuttgart 21 ist, gewinnen sie, ne? weil sie dagegen sein können, weil sie den Leuten aus dem Herzen sprechen. Und sobald sie in der Macht sind, löst sich die Scheiße in nichts auf. Ja? Also es löst sich auf und geht eben, dann ist es nichts mehr wert, was sie davor gesagt haben. Und da frage ich mich halt, dieses realpolitische Argument, warum kann Realpolitik eigentlich nicht irgendwie so sein, dass man auch mal seine Entscheidung durchzieht? Warum ist Realpolitik immer, ja, wir müssen den Kompromiss und die parlamentarischen Zwänge und ja, geht jetzt halt nicht, weil die SPD oder, also diese ganzen Dinge.
Ich meine, in dem Moment, wo ich wähle, wähle ich ja Idealpolitik.
Ja.
Ja, ich wähle ein Parteiprogramm, okay, dann mache ich da vielleicht nochmal.
Und ich weiß, dass ich dieses Parteiprogramm natürlich nicht 1:1 umsetzen lässt, weil es gibt Koalitionen.
Ich mache ja schon in dem Moment, wo ich das Parteiprogramm wähle, für mich selber vielleicht Abstriche.
Ja.
Ja, in dem Moment im Moment meiner Wahl mache ich ja schon einen Kompromiss. Und dann gehen die Leute, die ich gewählt habe, hin und machen nochmal einen Kompromiss.
Und dann nochmal und den Kuhhandel hier und dann tauscht man das mit dem aus.
Und sachfremde Dinge und Austausch, und wie du es gerade nennst. Und am Ende regiert ein unvorhersehbarer Bullshit. Ich kann gar nicht voraussehen, gegen welche Positionen einzelne Positionen
eingetauscht werden,
ja. Also es ist ein vollkommener Mischmasch und diese grundlegende Idee, dass dann vielleicht irgendwie diese Mehrheit und so weiter und dass das dann da irgendwann nochmal repräsentiert ist, das endet nur leider, wie wir das im Moment beobachten.
Es endet in Frustration und es endet in Entfremdung von der parlamentarischen Demokratie und ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, wo wir Gegenmodelle aufstellen müssen. Wo wir einfach sagen müssen, okay, das kann nicht so weitergehen. Und ich hatte einen Professor an der Uni, der hat schon vor Jahren immer gesagt, hey, vergiss Parlamentarismus. Es spült sowieso immer nur die gleichen Art von Typen nach oben. Die Typen, die aalglatt sind, die Typen, die sie... Schau dir jemand an. Ich meine, du kannst mal irgendwie den Abweichler, allein das Wort ist irgendwie komisch, wenn ich um Gewissensentscheidungen, den Abweichler, das kann der mal durchziehen, berechnend, aber wenn du dreimal abweichst, dann bist du im nächsten Mal auf Listenplatz 35 und kommst nicht mehr rein. Ja. Und dieses System wird auf Dauer die Leute nicht mehr zufriedenstellen und es wird zur Entfremdung von Demokratie führen. Das führt dazu, dass Leute vielleicht auch beschissenen faschistischen Ideologien oder Ideologien folgen werden, die autoritärer sind. Das ist die eine Variante. Oder es führt dazu, und das hoffe ich ja, dass Leute irgendwie freiheitlichen, libertären, anarchistischen Ideen hinterher gehen und sagen, hey, wir wollen das anders machen. Wir wollen das so machen, dass ganz viele Leute da repräsentiert sind oder vielleicht auch nicht repräsentiert. Vielleicht ist die Idee der Repräsentanz so falsch, dass ich gebe meine Macht ab und dann entscheidet Herr Ströbele für mich oder wer auch immer. Ne? Also und ich meine, ich sehe es ja ein, dass ich nicht meine Vorstellung von Politik, wie sie sein soll, eins zu eins umsetzen kann, weil es gibt einfach mehr Leute und ich bin nur einer von diesen 80 Millionen hier in einem Verbund organisierten Leuten und insgesamt mehreren Milliarden insgesamt weltweit. Und klar, das ist nicht mein Ding, weil ich bin nicht unfehlbar. Ich habe meine Ideen sind vielleicht auch Quatsch oder das verstehe ich, dass ich da irgendwie einen Kompromiss eingehen muss.
Aber es würde eben leichter fallen, wenn der Prozess der Entscheidungsfindung basisdemokratischen Prinzipien unterliegen würde.
Weil dann auch klarer ist. Ne?
Ja.
Das war die Entscheidung der Leute. Die haben für einen Schrott entschieden oder für eine gute Sache. Und ich kann nachvollziehen, dass es so war. Und ich glaube, es wäre der erste Schritt zu was Besserem.
Das ändert nichts daran, dass du die Entscheidung für falsch empfindest. Aber um nochmal, wie gesagt, ich komme da immer wieder drauf zurück. Wenn ich sehe, dass der Entscheidungsprozess von so vielen unsachlichen Störfaktoren begleitet ist, dann bin ich natürlich angepisst. Und da hast du gerade, ich meine, wir beide sind mit diesem Volksentscheid in der Schweiz sehr, sehr unglücklich. Aber
der Schlüssel liegt in dem Ding, dass wir den Menschen wieder mehr zutrauen, dass sie auch Dinge entscheiden können, dass sie Einfluss nehmen können. Und das müssen wir vorantreiben. Das fehlt in den Schulen, die Leute lernen nicht. Du lernst im Gemeinschaftskunde-Politikunterricht nicht, wie man eine Demo anmeldet, wie man irgendwie Unterschriften sammelt. Diese ganzen Teile, die essentiell für eine Demokratie sind, weil ich glaube, das essentiell ist viel mehr als der Parlamentarismus, ist essentiell, dass Leute irgendwie sich organisieren, ob für die Bäume auf der Straße, die gefällt werden sollen, oder für Netzpolitik oder für irgendwas. Wichtig ist, dass Menschen sich engagieren und irgendwie wach bei diesem ganzen Ding dabei sind und mitentscheiden können und dass ihnen auch zugetraut wird zu entscheiden, dass sie sich selber zutrauen zu entscheiden. Und da entwickeln wir uns immer weiter von weg und da entwickelt sich diese parlamentarische Demokratie von weg, weil sie nicht nachvollziehbar ist. Und wenn ich eine nachvollziehbare Entscheidung weiß, okay, meine Leute in der Straße, die wollen, dass die Bäume gefällt werden, dann ist es halt so. Das ist zwar scheiße vielleicht, aber es ist die Entscheidung der Menschen. Und ich muss das, dann ist die Entfremdung nicht da. Dann weiß ich, okay, der Nachbar, der hat halt keinen Bock auf Laub im Winter auf seinem Auto. Ist vielleicht idiotisch, aber ist eine Entscheidung. Und wir müssen mehr hin zu dem Ding, wo die Leute im Vordergrund stehen.
Ja, aber lass uns dann vielleicht nochmal zurückkommen auf das, was wir gerade unter dem Aspekt der Medienmacht angeschnitten haben. Wenn wir jetzt, also Medienmacht gibt es, ja, also Springer Keine Verlag Frage. ist ein wunderbares Beispiel und ich bin ja selber auch ein massiver Feind zum Beispiel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Das sowieso.
Ja,
aber herzliches Fuck you all.
Fickt
euch ins Knie.
Ja, aber was die gemacht haben, ist halt das Paradebeispiel für die Einflussnahme selbst in einer direkten Demokratie. Also ich weiß noch, ich kriege heute noch Herzrasen, wenn ich mich an diese, da ging es um die Debatte um Studiengebühren und da wurde halt irgend von der.
Da hatten die so ein Portal gemacht, oder?
So da hatten die alles gemacht. Ich habe damals dann aufgehört, die Zeit zu abonnieren, weil da so eine Anzeige drin geschaltet war. Da war halt irgendwie so ein Typ im Anzug und der saß auf den Schultern eines Menschen im Blaumann und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sagte dann, ja, es kann doch nicht wahr sein, dass alle zahlen irgendwie Steuern und dieser Bonze, der studiert, auf den Schultern des Arbeiters, der ehrlich seine Steuern zahlt und Am Ende wird er dann Elite, weil er hat studiert und der Arbeiter nicht. Und der Arbeiter hat aber mit seinen Steuergeldern das bezahlt und deswegen brauchen wir Studiengebühren. Ja, also es ist ein Flirt sondergleichen. Ja, also ich meine, der Arbeiter sieht das und denkt sich, jawohl, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat recht, die Eliten, die bilden sich auf unseren Schultern. Nur, wenn der Arbeiter dann sagt, alles klar, ich stimme für Studiengebühren, dann stimmt er auch dafür, dass seine Kinder mit seinem Einkommen
niemals
studieren werden. Und das fand ich unsäglich. Das fand ich unsäglich.
Ja, die Frage. Also ich glaube, der Kapitalismus hat einfach einen Haufen nicht nur Geld am Start, sondern auch einfach Einfluss. Und das ist eines der dicksten Bretter, die wir bohren müssen, diesen Einfluss zurückzudrängen, um eben in der Gesellschaft von Teilhabe mitmachen, Teil davon sein, Chancengleichheit irgendwie zu schaffen. Und da bin
ich halt dann dieser totale Netzidealist und denke halt so, wie gesagt, so dieses Netz bietet zunächst einmal, also von der Struktur, die das Netz uns zur Verfügung stellt, erstmal vielleicht nicht die grundsätzliche Gleichberechtigung in der Möglichkeit, seine Meinung zu äußern und in der Möglichkeit, dass sie dann gehört wird. Aber es geht mehr in die Richtung.
Ja, aber ich glaube, dass du in dem Fall, jetzt kommen wir vielleicht weit weg von dem ursprünglichen Thema, dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Ja, aber der ist
eh. Diese ganze Netzgeschichte ist halt auch eine Sache von momentan weiße studierte Männer, die dort irgendwie ihre Meinung ins Netz sprechen. Nein, nicht sprechen, nicht wie Angela Merkel, unsere heutige Interview. Partnerin.
Wo ist sie eigentlich hin?
Ich weiß nicht, ich rufe sie gleich nochmal an. Ich glaube, wir dürfen uns nicht überschätzen. Ne? Also ich meine, das ist eine Sache, wir denken immer, wir sind der Nabel der Welt. Das hat mit dem Bloggen zu tun auch.
Ja gut, als Metronaut sind wir natürlich auch der Nabel der Welt.
Klar. Also, aber diese Macht darf man nicht überschätzen. Und ich glaube, dass der Großteil der Menschen eben nicht das Interesse hat, ein Medium zu machen, sondern vielleicht ist irgendwas sich auch berieseln zu lassen.
Aber selbst legitim, wenn du dich berieseln lassen willst, so dass dann
vielfältig
wenigstens im Netz, dann wenigstens mit dem Netz, das die Möglichkeit bereitstellt, deine Quellen selber auszuwählen, deine persönlichen Filter selbst zu setzen, deine Informationsquellen zu wählen. Ja, also jetzt total nerdisch, dein Aggregat im Feedreader selbst zusammenzustellen. Und das ist natürlich auch das Problem, was ich immer wieder kritisiere, oder was heißt kritisiere, was mir immer wieder zu schaffen macht, ist, dass das nicht in dem Ausmaß stattfindet, in dem es meines Erachtens stattfinden sollte zum Wohle der Demokratie.
Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Die Idee, was letztlich kommen wird, und sie haben diese ganze Scheiße in den Schubladen, ist der Walled Garden, dieser umzäunte Bereich, ein Intranet, in dem wir shoppen können. Und dagegen müssen wir so dermaßen kämpfen, damit diese Freiheit, die Möglichkeit, eigene Medien, eigene Meinungen eben reinzuspielen irgendwie. Auch wenn das nur 100 Leute hören oder sehen oder lesen oder wie auch immer. Das ist was ganz Neues. Und ich setze da große Hoffnung rein. Vielleicht ist es auch übertrieben, weil der Großteil der Leute vielleicht nicht will.
Schön und gut. Dem würde ich halt entgegensetzen, die zwei Dinge, die ich gerade gebracht habe. Also selbst wenn es der Großteil der Leute nicht macht, dann ist es wenigstens gut, wenn alle Menschen die Möglichkeit dazu haben. Alle Menschen die Möglichkeit dazu haben,
dann wird es auch passieren,
dass dann diejenigen, die davon nicht Gebrauch machen, wenigstens die Möglichkeit der Auswahl haben, welche Informationen sie bekommen haben wollen, wie sie es hören, wie sie sich ihre Informationen zusammenstellen. Ja, also es ist eine, was ich im Internet immer wieder sehe, ist halt diese also mein Feedreader, meine Timeline auf Twitter, das ist meine persönliche Auswahl. Und
ja, aber
das ist die Bereicherung, die da stattfindet. Und ja, wie ich schon sage, so, ich mag bedauern, dass nicht jeder da reinschreibt. Und aber was ich noch viel mehr bedauere, ist, dass noch zu wenig Menschen, und das kann ich niemandem anlasten, das kann ich nur bedauern, dass zu wenig Menschen das erkennen und sich ihre eigene Informationsauswahl zusammenstellen. Da kann man auch regulativ gar nicht gegen vorgehen. Da kann man regulativ gar nicht für vorgehen. Da kann man aber regulativ sehr gut gegen vorgehen. Und das ist das, was wir überall in der Netzpolitik gerade beobachten, mit dem ganzen Scheiß.
Und da kommen wir zurück, glaube ich, zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der eben genau diese Medienvielfalt torpediert auf einem Weg, der dermaßen bescheuert ist, indem man Fernsehen auf Internet überträgt, aus Unwissenheit und Blödheit wahrscheinlich gespeist, aber vielleicht auch aus dem Ding, diese Überregulierung, alles soll noch weiter reguliert sein. Und Frau Merkel hat vorher uns gesagt, mit dem rechtsfreien Raum, und wir müssen weiter regulieren. Und da kommt so viel auf uns zu. Am Schluss haben wir Internet als Fernsehen. Das wollen die haben.
Genau,
die,
weil jede Regulation. Das klingt schon wieder. Ja.
Ich glaube eben, dass
wir beobachten an allen Fronten,
immer,
dass diese erste wahre Möglichkeit, überhaupt Demokratie umzusetzen, also die Idealidee, die der Demokratie immer zugrunde lag, diese Situation kann potenziell zum ersten Mal realisiert werden.
Ja.
Und es wird von allen Seiten torpediert.
Genau. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Schluss dieser Sendung, dass wir alles tun sollten, mit allen möglichen Mitteln auch, zu verhindern, dass Internet zu einem Einbahnstraßending wird, indem wir nicht mehr unsere Meinung sagen können, indem wir nicht mehr machen können, was wir wollen, indem wir nicht mehr Scheiße, fuck you all sagen können. Ich glaube, da müssen wir für kämpfen, diese Freiheit. Und es ist ein verdammt schwieriges Thema für Freiheit irgendwie, weil es so abstrakt ist, einzustehen. Aber es ist das Beste und Schönste, was es gibt.
Und das nicht, weil wir nur Bullshit im Kopf haben, sondern weil wir daran glauben, dass sich nur in der Freiheit der Meinungsäußerung die Vernunft ergeben kann.
Ja, auch wenn es der radikale Arm der Vernunft ist.
Der wir sind, und das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Und wir freuen uns auf das nächste Mal dann. Mit noch mehr Dschunk oder was?
Ja, wenn die Merkel nicht kommt, dann haben wir wenigstens irgendwie mal einen klaren Kopf.
Genau. Okay.
Das war's vom Metro-Laut-Podcast von Metronaut.
Ja, ey, ja, ich sag auch einfach Tschüss.
Ja.
Ja, okay. Ey, lass uns mal richtig kämpfen, Leute. Für die gute Sache, ne?
Ja. Und diese gute Sache, die wir meinen, ist eben auch unabhängig vom Ausgang dessen. Also das ist wichtig so. Wenn uns jetzt irgendwelche Nazis zuhören, ey Jungs, auch das, wofür wir uns hier einsetzen, ist auch das, was euch die besten Möglichkeiten bietet.
Ja, Freiheit ist immer eine Freiheit für alle. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in jeder Diskussion. Jede Einschränkung gilt für alle und jede Freiheit gilt für alle. So scheiße Nazis sind, ich liebe, lasse ich die demonstrieren.
Ja, besser können sie sich nicht blamieren, als das zu sagen, was sie denken. Und das ist enorm wichtig. Feierabend.
Zurück ins Funkhaus oder
zurück ins Internet.